Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Als erstes möchte ich Frau Kramme, ist sie da zugeschaltet? Annette Kramme, wie ist das mit? Die wollte im Prinzip kommen, also wird sicherlich die parlamentarische Staatssekretärin Frau Kramme wird sicherlich gleich noch kommen. Gegenstand unserer heutigen öffentlichen Anhörung sind die folgenden Vorlagen: A, Antrag der Fraktion Die Linke, Betriebsräte vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen, Bundestagsdrucksache 17.104, sowie B, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Digitalisierung, Update für die Mitbestimmung. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19.11.824 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden bzw. zugeschalteten Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung gebe ich Ihnen einige Erläuterungen. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen die Erläuterung schon, aber Sie werden sie noch mal ertragen müssen. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktion aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also, eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten wir möglichst präzise Fragen stellen, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie einzeln auf. Von Gesamtmetall, Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie, Frau Regine Klingberg, per Videokonferenz zugeschaltet. Frau Klingberg.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin abwesend und hoffe, ich bin auch zu hören.
Frau Klingberg, wir begrüßen Sie. Sehr, Sie sind gut zu hören.
Schönen guten Tag. Wunderbar. Super, danke.
Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Helena Wolf und Roland Wolf. Ja, genau. Eine mit 2 F, andere mit 1 F, das ist, also hier neben dem keine Verwandtschaft oder dergleichen. Vom DGB, Frau Micha Klapp und Herrn Ralf-Peter Heyen. Ralf-Peter Heyen und Frau Klapp, genau. Von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Herrn Micha Heilmann.
Ja. Heilmann.
Ein herzliches Willkommen sage ich auch den Einzelsachverständigen, Herrn Volker Geier. Herr Geier, Herrn Kai-Uwe Hemmerich,
ja, Hemmerich,
Herr Nils Kummert,
ja, guten Tag.
Kummert, sehr schön, sowie den beiden per Video zugeschalteten Sachverständigen, Herrn Dr. Oliver Stettes.
Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich hoffe, man kann mich auch gut hören.
Ja, ein bisschen rauscht es ein bisschen, aber wir kriegen das schon hin. Und Herrn Dr. Thomas Klebe.
Ja, ich bin auch zugeschaltet.
Sehr gut, bereue es. Die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss beteiligen wir über eine TV-Übertragung an unserer Anhörung. Die Aufzeichnung wird auch auf unserer Internetseite in der Mediathek zur Verfügung gestellt und bleibt dort abrufbar. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an den sich die Frage gerichtet hat. Als erstes hat sich gemeldet Herr Schummer. Herr Schummer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an BDA, Gesamtmetall und auch an den DGB. Und zwar sehen Sie die Behinderung von Betriebsratswahlen in Unternehmen als eine der zentralen Ursachen, weshalb die Bildung von Betriebsräten in den Unternehmen blockiert wird. Welche Erfahrungswerte haben Sie in diesem Bereich?
Als erstes Herr Wolf.
Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Nun, vor dem Hintergrund der ausgesprochen sehr geringen Zahl von Strafurteilen, die im Kontext der Behinderung von Betriebsratsarbeit zustande kommen pro Jahr, die sind bundesweit einstellig, das will ich noch mal betonen, bundesweit einstellig, kann das Problem, wenn man es denn als Problem empfindet, des Nichtzustandekommens von Betriebsräten ganz sicherlich nicht darin verankert liegen, dass es zu solchen Behinderungen kommt. Ich will gar nicht bestreiten, dass es im Einzelfall Behinderungen geben mag. Aber wie gesagt, die Zahl der geringen Verurteilungen spricht ja eine sehr eindeutige Sprache. Deswegen ist die Frage, ob wir in den Paragraphen 119 folgende des Betriebsverfassungsgesetzes arbeiten, nicht die zentrale Frage für eine Änderung der Betriebsverfassung, um Betriebsverfassung attraktiv zu machen, und zwar attraktiv auch für die Arbeitnehmer, die ja zur Wahl gehen sollen. Und häufig scheitert die Betriebsratsbildung daran, dass Arbeitnehmer gar kein Interesse an einem Betriebsrat haben. Das werden die meisten Fälle sein. Um das zu steigern, muss man die Betriebsverfassung attraktiver machen. Dafür sehe ich in den beiden Anträgen keine Grundlagen.
Vielen Dank, Herr Wolf. Als nächstes Frau Klingberg.
Ich kann mich im Großen und Ganzen den Ausführungen von Herrn Wolf eigentlich schon anschließen. Dieses Problem mag es geben, verbreitet tritt es jedoch nicht auf. Also mir persönlich liegen keine Problemfälle dieser Art vor. Wir nehmen sie als solche so nicht wahr. Herr Wolf hat die geringen Fallzahlen schon angesprochen. Ich denke, es ist insoweit ausreichend, dass wir eine Verfolgbarkeit haben. Das ist meines Erachtens aber auch schon damit getan. Es ist de facto so, dass meines Erachtens die Betriebsratswahlen schon deshalb nicht zustande kommen, weil tatsächlich das Interesse nicht in dem Maße gegeben ist. Also in unserer Branche haben wir relativ viele Betriebsräte, Gewerkschaftsvertretungen sowieso, Tarifbindung auch. Ich kann in dem Antrag, der hier zur Rede steht, jetzt keine Steigerung der Attraktivität erkennen. Im Gegenteil spricht das jetzt nicht gerade dafür, dass wir ja eigentlich vom Betriebsverfassungsgesetz her gegeben die vertrauensvolle Zusammenarbeit fördern möchten. Deshalb meines Erachtens kein verbreitetes Problem.
Also Sie können sich sicher vorstellen, dass aus Perspektive der Gewerkschaften das Ganze einen anderen Schlag hat, zumal wir einige Studien darüber haben, auch über das WSI und die Hans-Böckler-Stiftung, die belegen eindeutig, dass es eine nicht geringe Zahl an Möglichkeiten gibt, die Arbeitgeber betreiben, um Betriebsräte zu verhindern oder aber eben auch Betriebsratstätigkeit absichtlich zu erschweren. Das zeigt sich vor allem auch vor dem Hintergrund einer gewachsenen Anwaltsindustrie, die sich im Fokus auch mit genau diesem Betriebsratsbashing befasst und das Ganze eben auch zunehmend medial Verbreitung findet, um da diese Perspektive noch zu eröffnen. Was auch angesprochen wurde, ist Digitalisierungskontext, also die Frage, ist das Betriebsverfassungsrecht ausreichend oder bedarf es eines Updates, um jenseits von der Frage eines Missbrauchs zunehmend auch weitere Personenbeschäftigte für das Recht, für das Betriebsverfassungsrecht und eben die Initiierung von Betriebsräten zu aktivieren. Aus Sicht des DGB und der Mitgliedsgewerkschaften ist das auf jeden Fall der Fall. Deswegen begrüßen wir den Antrag der Bundestagsfraktion der Grünen hier ausdrücklich an dieser Stelle schon jetzt. Zu den Einzelheiten, weil was auch angesprochen wurde, ist das Thema Staatsanwaltschaft bzw. geringe Zahlen von Verfahren, die es gibt im strafrechtlichen Kontext. Das hieran zu messen, ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn überhaupt nicht die Rechte zur Verfügung stehen, um das ordentlich zu begleiten und durchzusetzen und Verfahren anzustrengen, würde ich gerne noch meinen Kollegen Ralf-Peter Hein ergänzen lassen.
Herr Hagen.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bartke. Ich würde da eher differenzieren bei der Frage, inwieweit jetzt Betriebsratswahlen verhindert werden. Und zwar mich beziehen auf die empirischen Daten der Studie von Behrens-Dribusch. Die hatten wir, Entschuldigung, bei der letzten Anhörung im Juni 2018 sehr zentral zum Gegenstand hier. Und die haben festgestellt, dass zumindest jede zehnte Betriebsratswahl Erstwahl angefochten behindert wird. Das bezieht sich nicht nur auf Erstwahlen, auch bestehende Betriebsräte stehen da unter Druck. Aber insbesondere, und das ist die Differenzierung, geschieht das in den Bereichen, in denen eher ein patriarchalisches Verhältnis in Bezug des Arbeitgebers auf die Arbeitnehmerinnen besteht. Das heißt, im Einzelhandel, im Wachgewerbe und in solchen eher kleinteiligeren Strukturen, da ist die Behinderung von Betriebsräten besonders stark. Und ich kann das sozusagen auch an meinem eigenen Schicksal oder meiner eigenen Vita bestätigen, weil ich nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht habe, bevor ich Jura studiert habe. Und da ist es mir genauso ergangen, als ich einen Betriebsrat bilden wollte, dass massiv behindert wurde, dass meine Ausbildung, also dass ich nicht übernommen werden sollte in ein Arbeitsverhältnis. Und insofern habe ich es am eigenen Leibe erlebt, dass gerade im Einzelhandel und in solchen Strukturen von, sage ich mal, Betrieben mit 200 bis zu 200, 250 Arbeitnehmern die Behinderung von Erstbetriebsratswahlen besonders hoch ist.
Vielen Dank, Herr Gehn. Als nächste Fragerin für die CDU-CSU-Fraktion, Frau Fierge.
Ja, ich hätte gerne eine Frage an Herrn Hemmerich. Und zwar, ob Sie Ihre Position erläutern können, und zwar diese von Mitbestimmungsbehinderung betroffener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der Pflicht zu nehmen, Anzeige gegen ihren Arbeitgeber zu erstatten.
Herr Hemmerich.
Ja, gerne. Also es ist natürlich schwierig, wenn Sie Ihren eigenen Arbeitgeber bei der Staatsanwaltschaft anzeigen sollen. Denn nur dann kann sie ja tätig werden. Und wenn es schon so weit gekommen ist, dann ist es ja viel zu spät. Also da kann man ja anschließend nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Da ist der Drops ja schon gelutscht. Man müsste das eher so, wie ich vielleicht in meiner Stellungnahme auch formuliert habe, hinkriegen, dass man das vorneweg moderiert bekommt irgendwie in Situationen, wo man vielleicht unerfahren ist auf beiden Seiten. Also oh Gott, bei uns soll ein Betriebsrat gewählt werden. Hast du schon gehört? Was haben wir falsch gemacht? Das ist doch die erste Reaktion, die es seitens von Vorgesetzten gibt, wenn sowas passiert. Und in den meisten Fällen ist ja nichts falsch gemacht worden. Es geht nur um ein bisschen mehr Augenhöhe der Beschäftigten. Und wenn man das wegnehmen könnte, dass das so, ich sag mal, über Staatsanwaltschaften geregelt wird, sondern dass man sagt, man könnte auf Landesebene jemand einführen, der Beauftragter ist für Mitbestimmung oder für um die Thematik Mitbestimmung oder Betriebsratsgründungen, dann ist das mit nicht so viel Aufwand, wie wenn man Schwerpunktstaatsanwaltschaften bilden würde. Und der könnte dann versuchen zu moderieren. Das kann jemand, man kann ja mal anfangen mit jemandem ehrenamtlich, der das nebenher macht auf Landesebene, weil so viele Fälle hat es ja nur auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine ganz gute und kluge Idee ist, um aus der, ich sag mal, schlimmen Ecke rauszukommen, denn keiner will seinen Chef oder seinen Vorgesetzten oder gar seinen Arbeitgeber anzeigen. Im Regel, es ist ja auch nicht so. In der Regel arbeiten wir ja auch alle gut zusammen.
Vielen Dank, Herr Hemmerich. Bevor Herr Schummer die nächste Frage hat, möchte ich doch noch mal die Parlamentarstaatssekretärin Frau Kramer ganz herzlich begrüßen.
Meine Frage geht an BDA und Gesamtmetall. Besteht aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit zur Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften?
Vielen Dank, Herr Schummer. Herr Wolf.
Vielen Dank für die Frage. Vor dem Hintergrund dessen, was ich eben gesagt habe, bin ich bei Schwerpunktstaatsanwaltschaften höchst skeptisch, weil die ganz klar einen Beitrag dafür leisten können, eher in die Richtung zu zielen, einen Keil in die Betriebsverfassung und in die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu treiben. Ich glaube nicht, dass Schwerpunktstaatsanwaltschaften bei der geringen Zahl von Verfahren, die wir bundesweit haben, sinnvoll und angemessen sind. Solche Schwerpunktstaatsanwaltschaften kann man im Massengeschäft machen, aber für das Thema Betriebsratswahlverhinderung bzw. vermeintliche Behinderung von Betriebsratswahlen wäre das völlig überzogen und nicht angemessen.
Vielen Dank, Herr Wolf. Frau Klingenberg.
Ebenso für nicht notwendig, Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu implementieren. Die grundsätzliche Strafverfolgungsmöglichkeit ist ja durch das Betriebsverfassungsgesetz gegeben. Und ich denke auch, dass wie bisher die Staatsanwaltschaften durchaus fähig und in der Lage sind, dass ohne Schwerpunktbereiche zu ermitteln. Und von daher ist das meines Erachtens auch nicht mit der Realität in Einklang zu bringen, separat nochmal Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu bilden.
Vielen Dank, Frau Klingberg. Frau Fierge.
Eine Frage an DGB, BDA und auch nochmal Herrn Hemmerich. Und zwar: Besteht aus Ihrer Sicht eine Notwendigkeit und Rechtfertigung dafür, die Höhe der Geldbußen anzuheben?
Vielen Dank. DGB, wer macht? Herr Hayen.
Ja, das halte ich in jedem Fall für erforderlich, dass in Bezug auf Behinderung von Betriebsratswahlen auch die Geldbußen in Bezug auf Paragraph 119 und so weiter angehoben werden. Allerdings muss es daneben noch viele andere flankierende Maßnahmen geben. Zum Beispiel den Schutz von Wahlinitiatoren halte ich für ganz wichtig, den sowohl individuellen als auch den kollektiven Kündigungsschutz. Und es sind weitere Maßnahmen denkbar, die wir auch schon vor, sind jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, oder zwei Jahre schon diskutiert haben im Juni 2018 bei der Anhörung. Das ist alles nachzulesen in der Ausschussdrucksache 19 in Klammern 1184. Da haben wir entsprechende Vorschläge unterbreitet.
Vielen Dank, Herr Jähn. Als nächstes BDA, Herr Wolf.
Vor dem Hintergrund dessen, was wir im Augenblick an Verfahren haben, ich kann mich in dem Punkt nur wiederholen, und auch vor dem Hintergrund dessen, dass Straf- wie Ordnungswidrigkeiten ja auch verhältnismäßig sein müssen und verhältnismäßige Reaktionen vorsehen müssen. Und da mir bisher außer vom DGB noch nie mitgeteilt worden ist, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt wäre beim geltenden Rahmen, halten wir eine solche Anhebung für unverhältnismäßig und lehnen sie daher ab.
Vielen Dank, Herr Hemmerich.
Also wenn Sie einen an verantwortlicher Stelle irgendwo so einen Patriarchen im Unternehmen haben, dann ist es dem vollkommen egal, was er zahlen muss. Wenn der gegen Mitbestimmung ist und wenn der dagegen ist, dass da irgendwelche Arbeitnehmer ihm irgendwo reinfummeln und mitreden wollen über täglichen Beginn und Ende der Arbeitszeit, als ganz einfaches Beispiel, dann kriegen sie den bei einer Maßzahl, die umsatzabhängig ist, aber nicht irgendwie mit 20, 30, 40.000 Euro. Da muss man andere Regeln hinten dran legen. Viel wichtiger wäre es, dass man die Leute schützt, die einen Betriebsrat bilden wollen, ab der ersten Sekunde. Da muss noch kein Wahlvorstand gegründet sein, sondern da muss sich einer betätigen und sagen, hier wollen wir nicht mal über Betriebsrat reden, dann müsste der schon einen Schutz haben. Das wäre, glaube ich, ganz klug. Und man müsste quasi von dem Antragsdelikt wegkommen und müsste dieses Offizialdelikt einführen für Betriebsratsverhinderung oder bei Missbrauch von Betriebsratsrechten, dass die Betriebsräte und die Beschäftigten nicht mehr in der Pflicht sind, die Firma anzuzeigen, sondern dass das quasi jemand anderes übernehmen könnte. Also mit Hinweisen an die Staatsanwaltschaft oder so.
Vielen Dank, Herr Hemmerich. Herr Schummer.
Ja, meine Frage richtet sich an Gesamtmetall und Deutscher Beamtenbund. Die betriebliche Mitbestimmung ist ja in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden mit dem Betriebsrätegesetz. Und haben sich die geltenden Vorschriften bewährt, hier auch beispielsweise zur Bildung eines Betriebsrates, der Bereich der Wahlen für einen Betriebsrat? Und haben Sie Vorschläge, wie die klassische Welt der betrieblichen Mitbestimmung mit der neuen Welt der Digitalisierung versöhnt zusammengeführt werden kann?
Frau Klingbeck.
Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich halten wir die derzeitigen Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes für völlig ausreichend, auch im Zeiten, also was die Mitbestimmung betrifft, im Zeiten des digitalen Wandels. Meines Erachtens enthält das Betriebsverfassungsgesetz bereits jetzt schon eine vernünftige Balance, um die unternehmerische Freiheit auf der einen Seite und die Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte des Betriebsrats beziehungsweise der kollektivrechtlichen Gremien auf der anderen Seite in Einklang zu bringen und das sogar auch auf hohem Niveau. Würde man da jetzt eingreifen, dann hat das den Anträgen zufolge eine Tendenz, die sehr zulasten der unternehmerischen Freiheit geht. Das kann so nicht sein. Und deshalb halten wir diese Anträge insgesamt für, beziehungsweise ein Update der Mitbestimmung für nicht erforderlich. Das BetterVG enthält genug Regelung, die in allen Teilbereichen, die auch angesprochen werden, letztlich bereits entsprechende Beteiligungsmöglichkeiten im ausreichenden Maße vorsehen. Von daher auch im Hinblick auf die Betriebsratswahlen, das ist alles klar geregelt meines Erachtens und bedarf in dieser Form keines Updates. Selbst wenn man möglicherweise schwarze Schafe hat und Betriebsratswahlen als Verhinderungspotenzial sehen mag, ist doch, denke ich, der überwiegenden Anzahl der Arbeitgeber durchaus bewusst, dass das eine strafbewährte Geschichte ist. Und die lassen im Regelfall auch die Finger davon. Insofern insgesamt, denke ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits ausgewogen genug. Den einzigen Ansatzpunkt, den wir sehen, ist weniger die Mitbestimmung, sondern vielmehr insgesamt die Tätigkeit der Betriebsräte. Die sollte doch mal an den digitalen Wandel angepasst werden. Ich denke da insbesondere an die Neufassung, die jetzt erfolgt ist, des 129 Betriebsverfassungsgesetzes, die wir sehr befürworten. Und da wäre es natürlich schön, auch die digitale Betriebsratsarbeit weiterhin zu unterstützen, das am besten durch Entfristung des 129 oder sogar durch eine, zumindest durch eine Verlängerung pandemiebedingt.
Vielen Dank, Frau Klingberg. Herr Geier.
Ja, ich denke, dass sich die Betriebsverfassung uneingeschränkt bewährt hat. Aber ich glaube, auch die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz rasant verändert. Und eine Anpassung des Betriebsverfassungsgesetzes, ein Update des Betriebsverfassungsgesetzes ist, denke ich, zwingend erforderlich. Die Arbeitswelt hat sich verändert, auch Betriebe haben sich verändert. Gerade in Großkonzernen gibt es bundesweite Betriebe. Und das Betriebsverfassungsgesetz hat ja eher so die Denke, ein Betrieb und alle Beschäftigten sind in diesem Betrieb vor Ort. Wir schließen Zuordnungstarifverträge ab, damit es eben Betriebsratseinheiten gibt für diesen bundesweiten Betrieb. Aber gerade in solchen Betriebseinheiten stößt natürlich auch die Mitbestimmung teilweise an die Grenzen. Und gerade wenn man sich die Digitalisierung der Arbeitswelt ansieht, hier muss die Mitbestimmung, denke ich, ausgeweitet werden, wenn wir uns das Thema anschauen, mobiles Arbeiten, was dringend regelungsbedürftig ist, aber nicht nur mobiles Arbeiten, sondern darüber hinaus eben auch die neuen Arbeitsformen, die auch auf uns zukommen. Und auch die Sachmittelausstattung ist sicherlich ein wichtiger Punkt, was in diesem Update der Betriebsverfassung berücksichtigt werden muss.
Vielen Dank. Frau Vieregge.
Ja, die Frage geht jetzt an Gesamtmetall und Deutscher Beamtenbund. Und zwar, wie stehen Sie zu der Forderung nach einem Mitbestimmungs- und Initiativrecht des Betriebsrates für Qualifizierung im Hinblick auf den anstehenden Wegfall von Arbeitsplätzen? Welche Möglichkeiten hat der Betriebsrat heute schon?
Vielen Dank. Frau Klingberg.
Vielen Dank. Im Hinblick auf die Qualifizierung ist es meines Erachtens so, dass es eines Anpassungsbedarfs nicht bedarf, auch nicht im Hinblick auf den möglicherweise anstehenden Strukturwandel und den Wegfall von Arbeitsplätzen. Grundsätzlich muss ich der Qualifizierungsbedarf, auch der Weiterbildungsbedarf an den betrieblichen Erfordernissen messen lassen. Und da ist es eben so, dass es einfach nur dann interessengerecht sein kann, wenn es auch praxisnah ausgestaltet ist. Die Betriebe benötigen daher auch ausreichend Gestaltungsspielraum und dürfen da nicht eingeengt werden. Wir haben bereits im Betriebsverfassungsgesetz Mitbestimmungsrechte im Hinblick auf Weiterbildung und Qualifizierung in den Paragraphen 96 bis 98 Betriebsverfassungsgesetz mit unterschiedlicher Intensität. Das ist aber meines Erachtens auch ausreichend. Und da unterstützend ist es auch noch so, dass wir ja beispielsweise, was den Abbau von Arbeitsplätzen betrifft, auch noch durch die Förderung oder der beruflichen Weiterbildung bei Transfergesellschaften, Änderungen im Paragraphen 111a SGB III haben, das unterstützt an der Stelle. Es gibt das Qualifizierungschancengesetz da, also in Weiterbildungsmöglichkeiten haben wir genug Spielraum, um an der Stelle auch auf einen sich ändernden Anpassungsbedarf einzugehen. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass ja bei Betriebsänderungen mit Personalabbau immer der 111 BetAVG relevant ist. Also es gibt genug Beteiligungsmöglichkeiten, die auch jetzt diesen Fall schon abdecken.
Vielen Dank, Herr Geier.
Ja, der Paragraph 97 Betriebsverfassungsgesetz sieht ja ein Beteiligungsrecht vor, wenn der Arbeitgeber Maßnahmen plant und durchführt. Ein Initiativrecht des Betriebsrates gibt es nicht. Durch die Digitalisierung verändern sich die Arbeitsabläufe enorm, die Arbeitsinhalte verändern sich, Arbeitsplätze fallen weg. Und ich glaube, es ist ein entscheidender, wenn nicht sogar der entscheidendste Punkt im Thema Digitalisierung, die Weiterqualifizierung der Menschen, auch den Anspruch auf Weiterqualifizierung. Denn nur so kann ich meine Bezahlung sichern, meinen Arbeitsplatz sichern. Und deshalb ist aus meiner Sicht ein Recht auf Qualifizierung, ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Qualifizierung auch im Hinblick auf die Digitalisierung unerlässlich, um den Fortbestand der Arbeitsplätze zu sichern für den Einzelnen, ihn zu schützen vor betriebsbedingter Kündigung, aber eben auch sich in seinem beruflichen Alltag fortzuentwickeln und eben auch bei Wegfall des Arbeitsplatzes durch Digitalisierung die Chance zu bekommen, sich weiter zu qualifizieren und seine Bezahlung, seinen Arbeitsplatz zu halten.
Vielen Dank, Herr Geier. Uwe Schummer.
Ja, meine Frage geht an den Praktiker, den Betriebsrat, Herrn Hemmerich, und inwieweit in der Praxis das Mitbestimmungsrecht zur mobilen Arbeit als eine sinnvolle Ergänzung des Mitbestimmungskataloges im Betriebsverfassungsgesetz sein kann. Spielt das in der praktischen Betriebsratsarbeit eine entsprechende Rolle?
Herr Hemmerich.
Ja, das spielt eine große Rolle. Es ist aber verdammt schwierig, weil wenn ich beim Mitarbeiter zu Hause was regeln will oder unterwegs oder wo auch immer er am Arbeiten ist, greife ich ja nicht mehr auf den Arbeitsplatz zu. Und in der Regel sind in den Arbeitsverträgen ja die Erfüllungsorte geregelt. Also bei uns, ich arbeite in der chemischen Industrie, steht drin, an einem unserer Standorte in Deutschland. Da hat der Arbeitgeber sein Recht ja schon verwirkt, mitreden zu wollen, wenn er zu Hause sich einen Arbeitsplatz einrichten will. Das heißt, es geht eigentlich nur über eine doppelte Freiwilligkeit. Der Arbeitgeber müsste sagen, ist okay für mich, wenn du mobil von zu Hause oder an einem selbstbestimmten Ort arbeitest, und der Arbeitnehmer müsste das auch sagen. Und dann gibt es ja eigentlich zwei Ideen, die man da verfolgen kann. Zum einen schreibt man das in den 87er mit einer neuen Nummer 14 rein. Dann würde man mir aber als Betriebsrat aufbürden, in die Privatsphäre des Mitarbeiters einzugreifen und ihm zu Hause etwas regeln zu wollen. Das will ich eigentlich nicht als Betriebsrat. Ich fände es viel besser, wenn man den 80er allgemeine Aufgaben ändern würde und würde was formulieren, einen neuen Absatz, also einen zusätzlichen Punkt Nummer 10 im Absatz 1 des 80er, Gestalten der neuen mobilen Arbeitswelt oder sowas, damit der Betriebsrat den Auftrag bekommt, an der Stelle gestalten, tätig zu werden und Betriebsvereinbarungen abzuschließen. Weil überall da, wo wir uns mit Betriebsvereinbarungen einigen, da ist es ja auf Konsens ausgelegt und wird in der Regel funktionieren. Und natürlich kann ich ja auch kein Unternehmer zwingen, einen Schlosser, einen Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten. Aber ich will bei mir im Unternehmen natürlich auch, dass alle Beschäftigten Anteil daran haben können. Das heißt, wenn bei uns, bleiben wir bei einem Schlosser, wenn der Weiterbildung zu machen hat oder Schulungen, das wird bei uns meistens alles digital gemacht, warum soll der sich nicht ein Vierteljahr seine Schulungen aufsparen und macht die dann einmal im Vierteljahr von zu Hause aus, weil er eben mit seinem eigenen Endgerät das lieber von zu Hause macht, anstatt er irgendwo in der Werkstatt an einem Terminal versucht, sich irgendwie entsprechende Zertifikate anzueignen. Ich denke schon, dass man da, wenn man das über eine Betriebsvereinbarung regelt, Auftrag über § 80 definiert, könnte das eine gute Idee sein.
Vielen Dank, Herr Hemmerich. Frau Fierge.
Ja, dann eine weitere Frage zum Thema Mitbestimmung, Erreichbarkeit, und zwar an BDA und Deutscher Beamtenbund. Besteht aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund der § 87 Absatz 1 Nummer 2 und 3 Betriebsverfassungsgesetz eine Notwendigkeit für ein solches Mitbestimmungsrecht zur Erreichbarkeit bzw. Nicht-Erreichbarkeit?
BDA, Herr Wolf.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich beginne mal mit einem Zitat der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts. Niemand muss ständig erreichbar sein. Ich bin nicht immer einer Meinung mit der Frau Präsidentin, aber in dem Punkt hat sie ganz sicherlich recht. Die Erreichbarkeit ist keine Frage, die dem Ordnungsverhalten im Betrieb obliegt. Das ist keine Frage, indem Sie im Einzelfall Regelungen über Betriebsvereinbarungen erzwingen können sollten. Und wir reden ja hier bei Paragraph 87, Frau Abgeordnete, von einer erzwingbaren Mitbestimmung. Ich glaube, das sollte diesem Bereich entzogen sein. Wenn man dazu Vereinbarungen macht, finde ich das sinnvoll und klug. Das wird jedes Unternehmen für sich selbst sehr wohl abgewogen haben und da mit seinem Betriebsrat, wenn es solche Vereinbarungen für notwendig hält, solche Vereinbarungen abschließen. Aber dass man jetzt generell dass diesen Einzelfall in den Paragraphen 87 aufnimmt, da muss man doch lange drüber überlegen. Wir halten das für einen schweren Fehler. Der Paragraph 87, es ist vorhin angesprochen worden, ist ja im Prinzip ein Kind von vor 100 Jahren und 100-Jährige bedürfen dann manchmal vielleicht der Auffrischung. Und wenn man so etwas auffrischen will, wäre es viel sinnvoller, zu Lösungen zu kommen, bei Paragraph 87 feste Fristen einzuführen für die Verfahren. Damit erreichen Sie viel mehr für die Akzeptanz der Betriebsverfassung.
So, 100-Jährige bedürfen einer Auffrischung. Gut. Herr Geier. Herr Geier, ganz lange haben Sie nicht mehr, ne? Sehen Sie.
Ich glaube, es hängt ganz, ganz stark auch zusammen mit der Entgrenzung der Arbeitszeit und eben auch mit dem mobilen Arbeiten. Und das ist ja immer die Frage, wenn ich an meinem mobilen Gerät entsprechend meinem Chef nochmal antworte, wann läuft auch meine Ruhenszeit dann? Habe ich dann wieder die 11 Stunden, fangen die dann wieder an, wann ich am nächsten Tag dann erst wieder Arbeit beginne? Und ich glaube, dass da Regelungen tatsächlich notwendig sind, dass da ein Mitbestimmungsrecht notwendig ist, weil das auch ganz stark in das Thema mobiles Arbeiten hineingreift.
Vielen Dank, Herr Geier. Direkt noch 9 Sekunden übergelassen, unglaublich. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat der Kollege Rützel das Wort.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine erste Frage geht an den DGB. Inwieweit hat denn eine Gewerkschaft nach der derzeitigen Rechtslage Anspruch auf Zugang zu elektronischen Kommunikationsmitteln des Arbeitgebers, um eben auf diesem Wege zu informieren, die Mitglieder auch zu werben? Und wie sehen Sie das gerade im Hintergrund vor der Corona-Pandemie, zunehmenden ortsungebundenen Arbeit, über die wir gerade gesprochen haben, Homeoffice, gibt sich daraus ein Sinn oder ist es geboten, ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften gesetzlich zu regeln?
Vielen Dank, Herr Rützel. DGB-Frau Klapp.
Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage, die vor allem auch nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Krise zu bewerten ist. Gleichzeitig natürlich im Kontext Digitalisierung hier eine Weiterentwicklung zu einem digitalen Zutrittsrecht zu diskutieren und umzusetzen sein muss. Nichtsdestotrotz, ich will noch mal kurz auf die geltende Rechtslage bzw. die Rechtsprechung zu sprechen kommen. Natürlich gibt es Rechtsprechung, auch höchstrichterliche Rechtsprechung zu dem Thema, und zwar sehr differenziert, unter anderem E-Mail-Versendung zu Werbezwecken ohne Einwilligung des Arbeitgebers oder aber auch Mobilisierung im Kontext Streikteilnahme. Da sagen wir Gewerkschaften, das ist nicht immer unkritisch zu beurteilen, aber es führt vor allem dazu, dass zu der generellen Frage, also Nutzung von dienstlich eingerichteten E-Mail-Accounts, auf die man im Zweifel ja dann zurückgreift, beziehungsweise in Umsetzung der verfassungsrechtlich geschützten Betätigungsfreiheit, keine gesicherte Rechtsposition vorliegt. Das heißt also, es besteht auf jeden Fall eine Notwendigkeit, eine Ausgestaltung von dem klassischen Zutrittsrecht hin zu dem digitalen Zutrittsrecht, und zwar einmal mit Blick auf die betriebsverfassungsrechtlichen Grundlagen, aber auch dem koalitionsrechtlichen Hintergrund. Hier muss man ja unterscheiden und auch genau schauen, welche Möglichkeiten dann in der Ausgestaltung dann mitzudenken sind. Es ist auch schon mehrfach angewähnt worden zum Thema Betriebsstätten bzw. neue betriebliche Organisationsformen stoßen auf die klassische örtliche betriebliche Struktur. All das wird immer mehr aufgeweicht in unterschiedlichen Kontexten, Plattformökonomie oder aber
ja, also das, was man auch an Lieferdiensten, um da mal ein Beispiel zu nennen, was uns täglich auch in der Gewerkschaftsarbeit in unterschiedlichen Organisationsbereichen begegnet, aber auch, und jetzt greife ich den Kontext Corona-Krise wieder auf, mobile Arbeit führt natürlich auch dazu, dass Beschäftigte sich in ihren eigenen Räumlichkeiten befinden und die Erreichbarkeit nicht mehr ohne weiteres gewährleistet ist, um genau diesem verfassungsrechtlich geschützten Betätigungsfreiheit den hinreichenden und notwendigen Raum zu gewährleisten. Insofern ist es aus Sicht des DGB und der Mitgliedsgewerkschaften sehr zu begrüßen, diese Zutrittsrechte effektiv auszugestalten und an die fortschreitende Digitalisierung anzupassen. Hier muss es auch darum gehen, eben interne Messenger-Systeme und Kommunikationsplattformen zu öffnen beziehungsweise zumindest dienstlich eingerichtete E-Mail-Accounts zu nutzen. So viel vielleicht erstmal vorweg.
Vielen Dank, Herr Rützel.
Auch die zweite Frage geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund, und zwar geht es ums Mitbestimmungs- und Initiativrecht im Hinblick auf Qualifizierung, gerade dann, wenn Arbeitsplätze wegfallen, zu drohen. Sehen Sie die Notwendigkeit und welche Möglichkeit hat der Betriebsrat heute schon?
Herr Jen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Derzeit besteht, das wurde vorhin schon erwähnt, ein Mitbestimmungsrecht zur betrieblichen Fortbildung in Bezug auf die Durchführung der Berufsbildung, der betrieblichen Berufsbildung. Es besteht punktuell auch bei der Einführung der betrieblichen Berufsbildung, allerdings nur dann, wenn der Arbeitgeber Maßnahmen geplant hat oder sogar durchführt, die dazu führen, dass die Qualifikation des Arbeitnehmers, also seine Fähigkeiten zur Verrichtung der Aufgaben, nicht mehr ausreicht. Darüber hinaus gibt es nach § 92a auch die Möglichkeit eines Vorschlagsrechts des Betriebsrats zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung der Arbeitnehmer, die unter anderem auch umfasst beispielhaft die Qualifizierung der Arbeitnehmer. In Bezug auf die Weiterentwicklung sozusagen der Arbeitswelt, gerade auf dem Hintergrund jetzt beispielsweise der Digitalisierung und dem zu erwartenden Wegfall von Arbeitsplätzen, dadurch, dass sich Berufsbilder verändern, dass Tätigkeiten wegfallen, andere dazukommen, also neu geschaffen werden, ist es unbedingt nötig, dass der Betriebsrat ein generelles Mitbestimmungsrecht bei der Ein- und Durchführung der betrieblichen Berufsbildung bekommt, die auch relativ schnell sozusagen ermöglicht werden kann. Also und die auch nicht gebunden ist daran, dass erst der Arbeitgeber planen muss oder durchführen muss, dass bestimmte Tätigkeiten wegfallen, sondern das muss gewissermaßen schon im Vorfeld möglich sein, dass der Betriebsrat da eingreift, wenn er auch mittelfristig oder längerfristig sieht, dass da so eine Entwicklung auf ihn zukommt. Darum reicht das nicht aus, was derzeit im Betriebsverfassungsgesetz an Möglichkeiten vorhanden ist, sondern in jedem Fall sozusagen müsste man das zusammenführen, dass der Betriebsrat sowohl bei der Ein- als auch Durchführung der betrieblichen Berufsbildung ein umfassendes Mitbestimmungsrecht hat, dass er auch initiativ werden kann, also dass auch wirklich ein Initiativrecht vorhanden ist. Und man könnte darüber hinaus noch nachdenken in Bezug auf den von mir erwähnten Paragraphen 92a, dass dieser nicht nur ein Vorschlagsrecht bleibt, der ab 100, über 100 Arbeitnehmer, wo der Arbeitgeber das schriftlich begründen muss, aber er muss es nicht aufgreifen, sondern dass man es zu einem echten Mitbestimmungsrecht erweitert, dass der Betriebsrat da auch wirklich in die Einigungsstelle gehen kann, wenn seine Vorschläge zur Beschäftigungssicherung nicht aufgegriffen werden.
Vielen Dank, Herr Jen. Herr Rützel.
Meine nächste Frage geht an den Herrn Kummert. Herr Kummert, zur mobilen Arbeit, könnte ein Mitbestimmungsrecht eine sinnvolle Ergänzung zu dem bisherigen Mitbestimmungskatalog sein. Und auch noch einmal im Hinblick gerade auf Regelungen von Nichterreichbarkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Rützel. Ich will mich da kurz fassen. Ich glaube, dass auch aus der anwaltlichen Praxis heraus es ein großes Bedürfnis gibt, da aufzuräumen in dem Bereich der mobilen Arbeit. Das liegt daran, dass es viel Wildwuchs gibt. Das hat jetzt gerade sicherlich auch viel zu tun mit der gegenwärtigen Krise, auch mit den Entwicklungen seit dem März diesen Jahres. Was ich beobachte, ist auch gerade in meiner Beratungspraxis, dass Betriebsräte kommen und berichten davon, dass die einen ins Homeoffice geschickt werden unter Druck gesetzt, andere wollen gerne rein, kommen nicht rein. Andere wiederum klagen darüber, dass sie zu Hause sitzen, ein Zimmer dafür freiräumen mussten, dafür keinen Mietkostenzuschuss bekommen. Also es gibt da an der Stelle aus meiner Sicht eine Menge zu klärende Fragen, die ja in der Praxis sicherlich gibt es ja viele Arbeitgeber, die das auch natürlich wollen, die auch Homeoffice mobile Arbeit ermöglichen. Das ist ja auch gut so und richtig so, die aber dort keine einheitliche Linie fahren. Und ich glaube, dass aus Betriebsratssicht, aus gestalterischer Sicht in der Praxis es ein Schutz- und auch ein Teilhabebedürfnis der Beschäftigten gibt, das darauf hinausläuft, dass es sinnvoll wäre, in Bezug auf Umfang, auf Gestaltung der mobilen Arbeit, auch in Bezug auf die Frage von Kostenersatz, auch von Unfallversicherungspflichten und Ähnlichem, Dinge dort zu regeln, die sonst nicht geregelt werden können ohne weiteres. Ich will nur eine kurze Anmerkung noch machen. Ich glaube, dass ein solches Mitbestimmungsrecht auch nicht als ein Kampfrecht oder eine ständige Einigungsstellen-Thematik begriffen werden sollte. Wir haben ja auch ein Mitbestimmungsrecht bei der Urlaubsplanung, § 87 1 Nummer 5, das ganz selten nur in eine Einigungsstelle geht, wo tatsächlich auch eine Win-Win-Situation besteht, wo beide Seiten, beide Betriebsparteien auch vernünftige Regelungen miteinander aushandeln. Und genauso stelle ich mir hier auch die Mitbestimmung bei der mobilen Arbeit vor. Das müsste etwas sein, wo tatsächlich auch in einem bestimmten Umfang beide Seiten, in dem Fall die Betriebsratsseite gestärkt durch ein Mitbestimmungsrecht, die strukturelle Ungleichgewichtigkeit zwischen den Vertragsparteien ausgleicht und durch den Betriebsrat als Medium hier auch entsprechend vernünftige und auch halbwegs sozialverträgliche Regelungen in der Praxis gefunden werden.
Vielen Dank, Herr Kummert. Herr Rützel.
Die nächste Frage geht auch an Sie, Herr Kummert. Wir haben ja gerade von dem Herrn Hayen vom DGB die Position und Meinung gehört, was die Ausweitung des Initiativrechts bei Weiterbildungsmaßnahmen betrifft. Das möchte ich Sie fragen, wie Sie das Ganze sehen. Wie beurteilen Sie die Ausweitung eines Initiativrechts für Weiterbildungsmaßnahmen? Reicht das bisherige im 97er aus? Und welche Erweiterungen könnten denn hier Chancen verbessern?
Herr Kummert.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir hier sehen müssen, dass wir beim Thema Qualifizierung, Weiterbildung nicht mehr uns auf dem Niveau bewegen, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren galt. Wir haben jetzt durch diese Digitalisierungstendenzen eine ganz extrem neue Situation, weil ganze Berufsbilder wegbrechen werden, weil wir extreme Veränderungen am Arbeitsmarkt vorfinden werden. Und vor dem Hintergrund ist der § 97 Absatz 2, der ja 2001 ins Gesetz aufgenommen wurde, nicht mehr adäquat, was die Problemlage angeht. Der § 97 Absatz 2 hat zwei wichtige Schranken. Das eine ist, dass das Initiativrecht der Betriebsratsseite, das durchaus ja besteht, aber geknüpft ist daran, dass tatsächlich hier der Arbeitgeber Maßnahmen durchführt oder plant, mit entsprechenden Auswirkungen auf das Wissensniveau oder das nicht mehr vorhandene Wissensniveau der Beschäftigten. Dann knüpft das Initiativrecht des Betriebsrates an. Das ist aus meiner Sicht eine zu starke Schranke mit Blick darauf, dass ein Betriebsrat jetzt in der jetzigen Situation tatsächlich auf Weiterbildungsprozesse mit Blick auf langfristige auch Umschulungsmaßnahmen, mit Blick auf neue Berufsbilder anschieben können muss, weil sonst die Probleme in den Betrieben mit Blick auf die Digitalisierungsfolgen im Bereich der Weiterbildung nicht in den Griff bekommen werden. Das führt zu extremen sozialen Spannungen aus meiner Wahrnehmung und das kann man nur in den Griff bekommen, wenn tatsächlich der Betriebsrat ein Recht auch hat, hier unabhängig von diesen Kriterien des § 97 Absatz 2 Weiterbildungsmaßnahmen auch erzwingen zu können. Wobei auch hier gilt, was ich eben gerade gesagt habe, die Einigungsstelle hier an der Stelle stelle ich mir auch nicht vor als ein Kampfinstrument. Und hinzu kommt, dass nach § 76 Absatz 5 auch in einer Einigungsstelle, auch bei einem starken Mitbestimmungsrecht abgewogen werden muss zwischen den unternehmerischen Handlungsfreiheiten, den unternehmerischen grundrechtlich geschützten Positionen und den sozialen Interessen der Belegschaft. Da wird es also zu einem Ausgleich der Interessen kommen. Und es ist ja nicht so, dass tatsächlich Mitbestimmung hier immer gleich bedeutet, wir haben eine extreme Kampfsituation oder eine Disparität. Im Gegenteil, Mitbestimmung schafft ja hier auch Parität. Ich möchte doch auf einen Aspekt hinweisen an der Stelle. Zahlreiche namhafte, auch Arbeitgeberseite vertretende Anwälte sprechen sich ja zunehmend dafür aus, dass wir auch einen Qualifizierungssozialplan bräuchten. Das heißt, dass die finanziellen Mittel, die investiert werden in Abfindungen, besser investiert werden sollten, eben in Transfer und auch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen. Und wenn ich das sehe, dass das im Arbeitgeberlager, in Anführungszeichen, weit verbreitet ist, dann denke ich mir, auch hier gibt es gute Win-Win-Situationen und Anknüpfungspunkte dafür, dass die Mitbestimmungsfortentwicklung bei der Weiterbildung, Qualifizierung auch durchaus auch im Arbeitgeberlager nachvollzogen werden kann als vernünftiger Ansatz. Das wäre mir wichtig, weil aus der Praxis der Beratung, auch der Einigungsstellen heraus, die Mitbestimmung bei Qualifizierung keine ist, wo einseitig Arbeitgeberinteressen benachteiligt werden, in Rückstand geraten. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Situation, in der beide Seiten profitieren können.
Vielen Dank, Herr Rützel.
Vielen Dank, Herr Kummer. Die nächste Frage geht an den DGB wieder. Und zwar geht es um Datenschutz, um Beschäftigtendaten. Wie sehen Sie, wird der Schutz dieser Beschäftigtendaten, wenn eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle im Raum steht, wird ja immer häufiger, ist das bereits durch 87.1.6, also technische Einrichtung von Leistungsüberwachung und so weiter, ist das gewährleistet, reicht das aus? Und müssen wir vielleicht in Zukunft Software, künstliche Intelligenz, diese Dinge mehr mit beleuchten, was Mitbestimmung betrifft?
Ja, Herr Jens sieht so aus, als wenn er antworten will. Herr Jens, Sie haben
richtig. Ja, vielen Dank für die Frage. Der 87.1 Nummer 6 ist ein sehr wichtiges Mitbestimmungsrecht für die Betriebsräte, insbesondere weil er durch die Rechtsprechung auch zutreffend dahingehend ausgelegt worden ist, dass Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, dass es da nicht auf die Absicht sozusagen des Arbeitgebers für eine Leistungs- und Verhaltensüberwachung ankommt, sondern auf die Geeignetheit, also dass es möglich ist. Und insofern braucht man, glaube ich, die Begriffe Software oder Ähnliches da jetzt nicht unbedingt zu ergänzen, weil wir kennen die Rechtsprechung der 80er Jahre, 70er vielleicht schon, in Bezug auf Personalinformationssysteme, die ja auch Software darstellen, die auch darunter fallen. Allerdings hat diese Norm natürlich sozusagen die Beschränkung, dass es um technische Einrichtungen gehen muss. Und da reicht das Mitbestimmungsrecht insofern nicht aus, wenn es um Eingriffe sozusagen in das Persönlichkeitsrecht von Arbeitnehmern geht. Da brauchen wir zumindest seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt und das neue Beschäftigtendatenschutzgesetz eine Erweiterung eines Mitbestimmungsrechts in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener und personenbeziehbarer Daten generell. Ja, das heißt, dass in dem Fall sozusagen ein neues Mitbestimmungsrecht da nach dem 87er Katalog besser geschaffen wird, als es jetzt in den 87.1 Nummer 6 reinzubringen. Allerdings muss beim 87 Absatz 1 Nummer 6 beachtet werden, dass die BAG-Rechtsprechung das nicht initiativ zulässt für den Betriebsrat. Das heißt, hier bedarf es eines Initiativrechts, das gerade auch nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Mai letzten Jahres, dass eben der Betriebsrat auch tätig werden kann in Bezug auf die Forderung nach Kontrolleinrichtungen, die eben das Überwachen sozusagen der Arbeitszeit beispielsweise ermöglicht. Das wären im Grunde genommen die beiden wichtigsten Rechte, die nach 87.1 Nummer 6 und ein generelles Mitbestimmungsrecht für personenbezogene Daten.
Vielen Dank, Herr Rützel. Noch eine kurze?
Ja, unbedingt. Ich habe noch eine an den DGB auch. Es wurde gerade die Datenschutzgrundverordnung angesprochen und der Betriebsrat ist oft in so einer schwierigen Situation. Sind denn die als verantwortliche Stelle zu sehen, die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, oder ist das ein Teil einer verantwortlichen Stelle? Wie sieht das der DGB?
Herr Jent, ja, nein, weiß nicht.
Kann ich auch ganz kurz darauf antworten? Nein, wie die bisherige Rechtsprechung auch schon zum BDSG alt gewesen ist, ist der Betriebsrat nur Teil der verantwortlichen Stelle und nicht selber Verantwortlicher. Dazu hat er gar nicht die Mittel. Und von daher sozusagen ist die Frage klar zu beantworten, die Rechtsprechung des BAG muss sich fortsetzen.
Vielen Dank, Herr Jent. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der SPD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Und da hat Herr Springer das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Klebe und auch an Herr Wolf oder Frau Wolf vom BDA. Und die Frage bezieht sich auf den Antrag der Grünen. Dort wird ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich Software und künstlicher Intelligenz eingefordert, bei denen Leistungs- und Verhaltenskontrolle nicht der Hauptzweck der technischen Einrichtungen ist. Da wäre meine Frage, wie bewerten Sie diese Forderung? Und besteht bei einer solchen weitgehenden Forderung nicht die Gefahr, dass sogar das Update einer Standardsoftware möglicherweise zu einem Konflikt zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung führt?
Dr. Klebe.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das hat Herr Heine eben auch schon erwähnt, dass vieles, was in dem Antrag drinsteht, durch das Bundesarbeitsgericht und die Rechtsprechung abgedeckt ist. Ich sehe aber auf der anderen Seite, und insofern gebe ich Ihnen recht, dass Betriebsparteien sehr überfordert sind, weil die Mitbestimmung und erst recht bei künstlicher Intelligenz, bei selbstlernenden Systemen praktisch im Sekundentakt ausgeübt werden müsste. Und deswegen glaube ich, dass es den Betriebsparteien guttun würde, wenn man ein Mitbestimmungsrecht prozeduraler Art einräumen würde, wo man generell Regelungen festlegt mit Basisregularien, wie beispielsweise die Anonymisierung der personenbeziehbaren Daten oder der Zugriffsrechte oder mit einem Ampelsystem, wo bestimmte Systeme grün sind, da muss man nicht mitbestimmen, gelb, da muss man drüber verhandeln und rot, die sind untersagt. Das hielt ich für eine wesentliche Erleichterung, damit man sich nicht im Sekundentakt praktisch mit Mitbestimmung befassen muss. Aber ich finde auf der anderen Seite auch, dass es sehr wichtig wäre, das Recht des Betriebsrats, Sachverständige einzuschalten, wie es in dem Antrag drinsteht, erleichtert wird. Ich glaube nicht, dass man da in die Einigungsstelle gehen muss. Ich glaube, dass es völlig ausreichend wäre, wie es im 111 steht, allerdings ohne Begrenzung der Beschäftigtenzahl, dass man, wenn erforderlich, einen Sachverständigen einschalten muss, kann, denn die Themen werden immer gravierender. Und schließlich denke ich, dass der Gesetzgeber hier auch handeln muss. Ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz ist aus meiner Sicht überfällig und ist aus meiner Sicht auch überfällig, dass bei der KI rote Linien gezogen werden für Sachen, die ethisch nicht vertretbar sind. Das muss der Gesetzgeber machen. Das können nicht die Betriebsparteien regeln.
Vielen Dank, Dr. Klebe. Und für die BDA, Herr Wolf.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die Frage beinhaltet gerade auch vor dem Gesamthintergrund des grünen Antrags doch mehrere Elemente. Also ob ich damit nun übereinstimme oder nicht, lasse ich dahingestellt. Es wäre sicherlich ein Schutz übers Grab, wenn man jetzt sagen würde, bedeutet bestimmt geeignet. Das ist eine sehr mutige Auslegung, aber immerhin kommt sie vom Bundesarbeitsgericht. Und wenn das Bundesarbeitsgericht sagt, für mich bedeutet bestimmt auch die Software ist geeignet zur Überwachung, dann akzeptiere ich das mal 30 Jahre nach dieser Rechtsprechung. Man muss sich fragen, und da bin ich noch mal bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, wenn man aber so eine weitere Auslegung anstrebt, und sie wird ja auch vom DGB, wie wir eben gerade gehört haben, nachdrücklich unterstützt, diese weitere Auslegung, die im Gesetzeswortlaut so unmittelbar keinen Niederschlag findet, ist es dann nicht sinnvoll, solche Verfahren zu beschleunigen. Aus dem Gesamtkontext, und zwar durch die Einführung von Fristen, aus dem Gesamtkontext dessen, was insbesondere der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beinhaltet, spüre ich aber, dass es eigentlich darüber hinausgehen soll und in eine ganz falsche Richtung zielt. Es zielt nämlich nicht so sehr mehr in die Frage der Richtung, hat der Betriebsrat ein Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Software, sondern kann der Betriebsrat nachher auch über den Inhalt der Software im weitesten Sinne am besten prophylaktisch mitbestimmen. Das wird für mich auch dadurch deutlich, dass es ja in diesem Antrag die Erwägung gibt, vorher eine staatliche Stelle über die Software hinüberlaufen zu lassen. Also ich habe damit meine größten Bedenken. Man kann sagen, es gibt ein Mitbestimmungsrecht, wenn bestimmte Maßnahmen ergriffen werden sollen. Das steht so in § 87 Absatz 1 Nummer 6, beziehungsweise die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Geheimnis ist da rein. Aber es kann nicht sein, dass am Ende des Tages der Betriebsrat darüber bestimmt, welche Software wann im Unternehmen eingeführt wird. Vor diesem Hintergrund rate ich dringend davon ab, diese Vorschrift in der angedeuteten Weise zu verändern. Und weil mein Vorredner, Herr Dr. Klebe, das eben angesprochen hat, ich sehe keinen Bedarf dafür, dass Betriebsräte in noch stärkeren stärkerem Umfang, wenn Sie sich doch im Austausch mit Ihrem Arbeitgeber vielleicht zuerst einmal schlau machen können über das, was die Software ermöglicht, in einem nennenswerten weiteren Umfang Sachverständige selbstständig und ohne vorherige Abstimmung zuzuziehen können.
Vielen Dank, Herr Wolf. Herr Springer.
Ja, vielen Dank für die Antworten. Die nächste Frage richtet sich an Herrn Hemmerich. Sie regen in Ihrer Stellungnahme einen stärkeren Schutz für Betriebsratsgründer an durch einen erweiterten Kündigungsschutz. Das war auch gerade schon Thema. Für wen konkret soll er dann gelten und ab wann? Und vor allem die Anschlussfrage an die Ausführungen, die Sie im Grunde schon getan haben. Wo finden sich hier die Grenzen zum Missbrauch?
Herr Hemmerich.
Ich habe das, glaube ich, für ihn schon mal ganz kurz beschrieben. Wenn jemand tätig wird und einen Betriebsrat gründen möchte, dann muss er ja anfangen, mit den Kollegen darüber zu reden. Und ab dieser Sekunde sollte er einen gewissen Schutz haben, weil dort in den Betrieben, wo halt nachhaltig Mitbestimmung verhindert wird, weil man das nicht möchte, braucht man ab dieser Sekunde diesen Schutz.
Vielen Dank, Herr Springer.
Ja, Missbrauch, ja, wie soll man das missbrauchen? Ne? Also wenn ich Betriebsrat werden will, werde ich Betriebsrat. Dann kann ich gewählt werden. Dann werde ich gewählt oder ich werde nicht gewählt. Das ist ganz einfach.
Herr Springer.
Vielen Dank. Ebenfalls noch mal eine Frage an Sie, Herrn Hemmerich. Sie schlagen vor, dass Straftaten gegen Betriebsräte künftig als Offizialdelikt ohne Anzeige, also von Amts wegen, verfolgt werden. Können Sie diese Forderung bitte noch mal konkreter erläutern und vielleicht auch die Vorteile aufzeigen gegenüber oder auch die Nachteile gegenüber dem Antrag von den Linken?
Herr Hemmerich, jetzt mal fürs Mikro. Ja.
Danke. Ich glaube, dass das eine Logik in sich hat. Also wenn ich versuchen will, die Betroffenen aus der Ecke rauszunehmen, dass sie ihren eigenen Chef anzeigen sollen, dann muss ich das jemand anders geben. Und wenn man das gelesen hat, was ich geschrieben habe, dann versteht man schon, dass da jemand eingeführt werden soll, der quasi ausgleichend wird, der erstmal ein bisschen moderieren soll, der erklären soll, dass das alles nicht so schlimm ist, wenn man einen Betriebsrat gründen will. Und dass, wenn der dann Hinweise hat, dass da massiv gegen geltendes Recht verstoßen wird, dass dann der eben, wenn er irgendwo an eine Landesregierung oder an ein Innenministerium angebunden ist, dort in seinen Gesprächskreisen da Hinweise gibt und dann auch Staatsanwaltschaften tätig werden können. Aber dazu brauchen wir, glaube ich, keinen Schwerpunkt Staatsanwaltschaften. Das reicht, wenn da Initiativen gegeben werden, Hinweise gegeben werden und dann könnte das funktionieren.
Vielen Dank, Herr Springer.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Dr. Stettes. Und zwar nehme ich mal Bezug auf den Antrag von den Linken, die ja von Union Busting sprechen und der Behinderung von Betriebsratswahlen. Und da würde ich Sie gern bitten, vielleicht das mal kurz empirisch einzubetten. Also dieses Phänomen.
Dr. Stettes.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es kam eben schon an in einigen Stellungnahmen, dass ja die Hauptursache dafür, dass wir relativ wenig Neugründungen bei Betriebsräten beobachten können, darauf zurückzuführen ist, dass die Beschäftigten vielerorts überhaupt keinen Bedarf an einer Vertretung durch einen Betriebsrat haben, beispielsweise weil sie entweder andere Formen der Interessenvertretung bereits gefunden haben, wo sie kollektiv an Entscheidungsprozessen teilnehmen können oder weil sie schlicht und ergreifend mit der Art und Weise, wie bei ihnen das Arbeitsumfeld gestaltet ist, so zufrieden sind, dass sie keinen Bedarf sehen. Und dafür spricht einfach, dass wir seit Jahrzehnten beobachten können, dass die Arbeitszufriedenheit sehr, sehr hoch ist. Und dass wir empirisch zumindest keinen Beleg dafür finden, dass in Unternehmen oder Betrieben, die einen Betriebsrat haben, die Arbeitszufriedenheit in irgendeiner Form von der Arbeitszufriedenheit oder dem Ausmaß der Arbeitszufriedenheit in nicht mit bestimmten Unternehmen sich unterscheidet.
Vielen Dank, Herr Springer.
Ja, vielen Dank. Die letzten Sekunden möchte ich nutzen mit einer Frage an Gesamtmetall. Und zwar führen Sie in Ihrer Stellungnahme aus, dass die Arbeitnehmer in Ihrer Branche an der Qualifizierung durch Eigenbeiträge beteiligt werden. Und da würde mich interessieren, wie das rein praktisch aussieht und ob diese Eigenbeiträge quasi aus dem Netto bezahlt werden müssen.
Frau Klingenberg, ja, nein, weiß nicht. Haben noch 15 Sekunden.
Eigenbeiträge ja, durchaus, insbesondere dann, wenn es keinen betrieblichen Bezug mehr dazu gibt. Wie die am Ende ausgestaltet sind, sollte einer individuellen Vereinbarung zugrunde liegen. Das ist in unterschiedlichsten Formen möglich.
Wow, bin begeistert. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Und da hat sich Herr Kronenberg gemeldet. Herr Kronenberg, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Stettes. Wie bewerten Sie und wie bewertet das IW Köln ganz allgemein die beiden Anträge von Bündnis 90, die Grünen und die Linke?
Dr. Stettes.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass wir einen relativ geringen Verbreitungsgrad in der Tat empirisch beobachten können bei Betriebsräten. Und wir sehen auch, und das ist zu konzidieren, dass der Verbreitungsgrad der Betriebsräte abgenommen hat. Das hat aus unserer Sicht aber in der Regel damit zu tun, dass es kein gesteigertes Bedürfnis auf Beschäftigtenseite gibt, Betriebsräte neu zu gründen und dass die Abnahme zum Beispiel damit verbunden ist, dass Betriebe verschwinden, die bisher mitbestimmt waren, sodass hier überhaupt kein Handlungsbedarf ist. Wir können gut beobachten, dass Neugründungen vor allen Dingen dann stattfinden, wenn auf Beschäftigtenseite auf einmal eine große Unsicherheit existiert, dass die bisherigen Routinen der Partizipation oder des Miteinanders in Frage gestellt werden, beispielsweise bei Transformationsprozessen. Und dann findet auch eine Betriebsratsgründung statt. Zum Zweiten ist, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass durch den digitalen Wandel ein, sagen wir mal, Modernisierungsbedarf in Fragen der Mitbestimmung beim Betriebsverfassungsgesetz existieren würde. Dafür finden wir keinerlei empirischen Beleg. Also wir können nicht feststellen, dass in irgendeiner Form Betriebe, die sich besonders stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, die in besonders starken Umfang Digitalisierungstechnologien einsetzen, die in Branchen unterwegs sind, die stark digitalisiert sind und dergleichen mehr, dass dort die Verbreitung von Betriebsräten signifikant abweicht von der Verbreitung in anderen Branchen. Also was das angeht, sehen wir keinen Handlungsbedarf. Wir sehen auch keinen Handlungsbedarf bei der Fragestellung, inwiefern Betriebsräte in irgendeiner Form die Einführung von digitalen Technologien fördern könnten, zum Beispiel, weil sie Spannungen innerhalb der Belegschaft reduzieren, die durch die Einführung entstehen könnten, weil es ihnen gelingt, sozusagen Überzeugungsarbeit zu leisten. Dafür gibt es keine empirische Evidenz flächendeckend. Wir sehen aber gleichermaßen auch keinerlei Beleg oder keinen Hinweis darauf, dass in irgendeiner Form in Unternehmen, die mitbestimmt sind durch einen Betriebsrat, die Einführung von digitalen Technologien behindert wird. Also auch vor diesem Hintergrund kein Handlungsbedarf. Und all die Fragestellungen, die im Zusammenhang mit digitalen Wandel aufgeworfen werden in den insbesondere im Antrag von Bündnis 90 die Grünen, wodurch es Qualifizierungsbedarf und dergleichen gibt. Grundsätzlich ist das nicht in Frage gestellt, dass Qualifizierungsbedarf bei Veränderungen in der Arbeitswelt entsteht, aber das Betriebsverfassungsgesetz stattet aus unserer Sicht Betriebsräte mit den ausreichenden Mitsprache- und Partizipationsmöglichkeiten aus, um hier hinreichend Einfluss nehmen zu können. Und das gilt gleichermaßen auch für die Frage, inwiefern sozusagen bei Aspekten der räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung, Stichwort Homeoffice, mobiles Arbeiten, Partizipationsmöglichkeiten existieren.
Vielen Dank, Dr. Stettes. Herr Kronenberg.
Ja, vielen Dank. Die zweite Frage geht ebenfalls an Herrn Dr. Stettes. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die betriebliche Mitbestimmung in Krisenzeiten, so wie wir jetzt in Corona ja auch
Krise haben? Dr. Stettes.
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat kann es in Krisenzeiten hilfreich sein und das ist dort auch der Fall, wo wir Betriebsräte beobachten können, dass dann sozusagen die Kommunikation über die Notwendigkeit von Anpassungen, über die Art und Weise, wie angepasst werden muss, um darüber ein größeres gemeinsames Einvernehmen innerhalb zwischen Belegschaft auf der einen Seite und der Geschäftsführung auf der anderen Seite zu erreichen. Und wir sehen ja, dass sowohl die Geschäftsführung Ausführungen, das zeigen unsere Untersuchungen, als auch die Betriebsräte, das zeigen die Zahlen der WSI-Betriebsrätebefragung, im Großen und Ganzen mit dem Miteinander auf betrieblicher Ebene sehr zufrieden sind. Und nur ein ganz verschwindend kleiner Anteil, sowohl auf der Seite der Geschäftsführung als auch auf der Seite der Betriebsräte, sagt, das passt nicht und das ist aus unserer Sicht nicht angemessen. Und eine Krise hilft an der Stelle, sozusagen ein gemeinsames Einvernehmen, gemeinsame Erfahrungen zu sammeln, dass man miteinander in einem Boot sitzt und entsprechend durch eine gemeinsame Lösung durch eine schwierige Wetterlage kommt. Das heißt aber nicht, dass das in anderen Unternehmen nicht gelingt, weil es dort eben andere Möglichkeiten der Austauschbeziehungen gibt und der Partizipation an Entscheidungsprozessen, sodass es auch dort sozusagen zu einem solchen gemeinsamen Einvernehmen kommen kann. Und aus dieser Perspektive heraus gibt es auch keinen Anlass darüber hinaus nachzudenken, eine zusätzliche Förderung von der Einrichtung oder Wahl von Betriebsräten ins Auge zu fassen.
Vielen Dank, Herr Dr. Stettis. Herr Kronberg.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage ebenfalls an Herrn Dr. Stettis. Welche Perspektiven sehen Sie für die Weiterentwicklung der betrieblichen Mitbestimmung?
Dr. Stettis.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich sehen wir aufgrund der hohen Zustimmung beider Seiten, dass die betriebliche Mitbestimmung dort, wo sie existiert, eine hohe sozusagen Zufriedenheit mit sich bringt, respektive sozusagen eine hohe Akzeptanz. Und das ist ein hohes Gut bei einem, sagen wir mal, bei einem Thema, was in früheren Dekaden doch sehr konfliktbeladen war. Und das sollte man nicht zu gering achten, so dass wir sagen würden, auch vor dem Hintergrund der Einwirkungsmöglichkeiten von Betriebsräten und der damit vorhandenen Balance auch zwischen unternehmerischer Freiheit auf der einen Seite respektive den Einwirkungsmöglichkeiten der Betriebsräte auf der anderen Seite, dass es in der Form keinen Handlungsbedarf gibt, das Betriebsverfassungsgesetz an der Stelle zu modernisieren. Worüber man in der Tat nachdenken kann, und das lehrt uns jetzt sozusagen Corona und auch die Möglichkeiten des neu geschaffenen 129, ob man Betriebsratsarbeit erleichtert, indem man sozusagen mehr auch digitale virtuelle Formate zulässt als reguläre Verfahren der betrieblichen Betriebsratsarbeit.
Vielen Dank, Herr Kronberg.
Nächste Frage geht an Gesamtmetall, Frau Klingberg. Der Antrag 90, Bündnis 90 Die Grünen weitet Mitbestimmung an vielen Stellen aus und stellt das bewährte und gut ausbalancierte Betriebsverfassungsgesetz komplett auf den Kopf. Wo besteht aus Ihrer Sicht der Unternehmen der eigentliche Reformbedarf beim Stichwort Digitalisierung? Und wo hakt es dabei in der betrieblichen Praxis?
Vielen Dank, Herr Grunberg. Frau Klimbeck.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann mich da eigentlich auch schon Dr. Stettis anschließen. Der hat gerade den Paragraphen 129 BetterVG erwähnt. Ich hatte das im Vorfeld ja auch schon mal. Dieser 129 ermöglicht jetzt virtuelle Betriebsratssitzungen und auch virtuelle Betriebsversammlungen. Das spiegelt sich alles in der Betriebsratsarbeit letztlich wider. In den Anträgen, von denen wir heute sprechen, ist davon leider überhaupt nicht die Rede. Aber das ist eine Sache, die in der Praxis durchaus relevant ist. Das hat nicht zuletzt jetzt eben die Pandemiesituation gezeigt. Es geht darum, dass Regelungen erforderlich sind, die eben auch die Handlungs- und Funktionsfähigkeit der Betriebsräte in diesen Krisenzeiten ermöglicht. Das hat das BetterVG bislang nicht vorgesehen. Da war es auch hochgradig umstritten, ob und inwieweit das überhaupt auf einer digitalen Ebene nachvollzogen werden kann. Das war nach überwiegender Auffassung so nicht der Fall. Und jetzt ist die neu geschaffene Normierung des 129 ein großer Fortschritt, den wir sehr begrüßen, auch im Hinblick auf Digitalisierung natürlich. Deshalb ist es so, dass wir natürlich auch durchaus befürworten, die ja leider nur befristete Normierung im 129 zu verlängern. Die Pandemie hat offensichtlich auch noch kein Ende gefunden. Insofern befürworten wir auch weiterhin die Möglichkeit, dass der Betriebsrat oder die kollektivrechtlichen Gremien diese Option eben haben, das Ganze auch ins Virtuelle zu verlagern und nicht nur auf Präsenzsitzungen angewiesen sind. Das kommt natürlich auch beiden Seiten zugute. Beschlussfassungen sind so einfacher möglich und schneller ein Konsens gefunden bei relevanten Themen. Ja, weiterhin ist es natürlich auch noch von Interesse, dass, wenn nicht verlängert wird...
Frau Klingenberg, kommen Sie langsam zum Schluss.
Entschuldigung, ja, okay. Ja, Entfristung wäre natürlich der ganzen ein Sahnehäubchen, wenn nicht nur Verlängerung. Ansonsten auch gerne technische Einrichtungen, da sozusagen, dass wir die ganze Geschichte auf die Ersteinführung und wesentliche Änderungen reduzieren, das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Ansonsten auch schon angesprochen, jedes einzelne kleine Update müsste mitbestimmt sein und das wird der Schnelllebigkeit in der digitalen Zeit nicht gerecht. Danke.
Vielen Dank, Frau Klingberg. Mir ist erst danach eingefallen, dass Sie die Uhr ja gar nicht sehen können. Die läuft hinter mir. Sie gucken aus dem Fernseher direkt auf die Uhr, aber Sie können sie natürlich gar nicht sehen. Das war auch ein Denkfehler von mir. Okay, damit sind wir am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und da hat Frau Krellmann das Wort. Frau Krellmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe jetzt die ganze Zeit genau zugehört und hatte den Eindruck, Mensch, eigentlich müssen wir uns ja gar nicht so viele Probleme machen. Ist ja alles in Ordnung. Ich möchte deshalb meine Frage an Herrn Heilmann von der Gewerkschaft NGG richten. Nach dem IAB-Betriebspanel von 2019 hatten nur 9% der Betriebe einen Betriebsrat und weniger als 50% von Beschäftigten in Betrieben. Und das Ganze, sowohl das eine wie das andere, mit sinkender Tendenz. So, wenn ich auf Ihren Organisationsbereich schaue, auch insbesondere im Gastgewerbe, sind es nur 3% der Betriebe. Was ist aus Ihrer Sicht und für den Organisationsbereich der Gewerkschaft NGG die Gründe für diese niedrige Zahl? Welche Rolle spielen hierbei die Behinderung von Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit insgesamt? Vielleicht haben Sie da ein Beispiel für uns.
Vielen Dank, Frau Krämann. Herr Heilmann.
Ja, vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ist es anders als das, was verschiedene andere Sachverständige hier erzählt haben, dass sozusagen es daran läge, dass die Beschäftigten kein Interesse an einem Betriebsrat haben. Wir machen vielfältige Erfahrungen mit der Behinderung, nicht nur der Betriebsratsarbeit, sondern auch im Vorfeld der Betriebsratswahlen. Wenn man sich unsere Erfahrungen anguckt, und da kann ich Bezug nehmen auf die von Herrn Hayen schon erwähnte Untersuchung von Behrens und Dribusch, dann liegt in der Einschüchterung möglicher Kandidatinnen für den Betriebsrat der größte Teil der Behinderung. Das heißt, es wird direkt oder indirekt den Leuten signalisiert, dass die Initiierung einer Betriebsratswahl das berufliche Fortkommen nicht sichert. Das geht hin bis zu der Sache, dass man sich dann Kündigungsgründe ausdenkt und wir entsprechende Verfahren führen müssen, die dann wie üblich beim Arbeitsgericht zum Teil irgendwie halt mit den üblichen Abfindungsvergleichen enden. Damit ist aber dann sozusagen die Betriebsratswahl erstmal erledigt. Das nächste ist, dass bestimmte juristische Möglichkeiten genutzt werden, um eine Betriebsratswahl zu verhindern. Das betrifft zum Beispiel langwierige juristische Auseinandersetzungen über den Betriebsratsbegriff. Ich nehme jetzt nur mal die letzten Beispiele, die wir hatten im Bereich Lieferdienste. Dann werden die organisiert, sagen wir mal in einer Stadt wie Nürnberg. Dann sagt der Arbeitgeber, ganz Süddeutschland, ganz Südwest, Bayern und Südwest ist sozusagen der Betrieb. Wenn man dann aber sagt, okay, dann machen wir für ganz Südwest die Wahlversammlung, dann heißt es das auch nicht. Das heißt, bestimmte legale Möglichkeiten werden sehr strategisch gezielt und geplant eingesetzt, um sozusagen das Verfahren in Länge zu ziehen. Und das hat dann zur Folge, dass ein Teil der Initiatoren sagt, so, was soll das jetzt eigentlich nicht, wenn wir irgendwo hinkommen. Die Frage, dass man Wahlverfahren vereinfacht oder das vereinfachte Wahlverfahren auf 100 ausdehnt, steht ja, glaube ich, auch noch im Koalitionsvertrag und hart der Umsetzung in dieser Legislaturperiode. Also insofern spielt das eine Rolle, spielt die Behinderung von Betriebsratswahlen sehr wohl eine Rolle, warum wir so niedrige Zahlen haben. Herr Hein hat einen anderen Grund genannt, das ist sozusagen bestimmte patriarchalische Strukturen in mittelständischen Betrieben, wo es leider immer noch Inhaber gibt, die meinen, sie hätten alleine zu bestimmen.
Vielen Dank, Frau Krämann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also die Argumente haben sich für mich so ein bisschen in die Richtung angehört, dass natürlich die Betroffenen selber irgendwann auch mal keine Lust mehr haben, sich an der Stelle durchzusetzen, ne, und Verfahren weiterzuführen. Jetzt ist die Frage nach Schwerpunktstaatsanwaltschaften, weil eigentlich ist es doch nicht in Ordnung, wenn sowas gemacht wird. Und irgendwann musste man doch mal sagen, jetzt muss da endlich mal was passieren und ein Urteil gefällt werden, damit Arbeitgeber sich nicht so gegen demokratische Strukturen verhalten dürfen, ohne dass sie und dass sie einfach so straffreier wegkommen. Wären dann Schwerpunktstaatsanwaltschaften dann möglicherweise eine Hilfe an der Stelle?
Frau Krämer, Ihren Worten, in Blicken entnehme ich, dass Sie Herrn Heilmann meinen. Herr Heilmann.
Habe ich Ihnen nicht gesagt, Entschuldigung.
Ja, Herr Vorsitzender, so, ja, aus unserer Sicht wäre das sehr wohl Mittel, und zwar unabhängig von den Statistiken, die wir jetzt haben, weil die Staatsanwaltschaften, wenn wir bei der Staatsanwaltschaft mehr Leute hätten, die sich mit Arbeits- und Sozialrecht auskennen, und eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in einem Bundesland würde ja nicht nur für 119 fortfolgende BetaVG zuständig sein, sondern auch für eine ganze Reihe anderer Sachen aus dem Arbeitsstrafrecht, da hätten wir schon einen Fortschritt. Weil derzeit müssen wir den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, aber es gibt doch die 119 in der Beratung, sagen, natürlich könnt ihr einen Strafantrag stellen. Das dauert aber, weil die Staatsanwaltschaften sind überlastet. Die haben zum Teil keine Ahnung. Wenn sie überhaupt mal von Arbeitsrecht was gehört haben, war es während in ihrem Studium und sonst nicht. So, das heißt, da wäre sehr wohl es nötig, dass wir was machen. Das andere ist, warum sollte sich ein Staatsanwalt dafür interessieren? Mit Arbeitsrecht oder mit Arbeitsstrafrecht mache ich keine Karriere in der Staatsanwaltschaft. Und das andere ist, wir haben eine Überlastung der Staatsanwaltschaften. Ich erinnere mich, dass Teile der Arbeitgeber sich lang beklagt haben über die Nichtverfolgung von Ladendiebstählen, dass das alles nicht laufen würde und dass die Staatsanwaltschaften da nicht arbeiten würden. Wenn das da so ist und da aus dem Arbeitgeberlager das beklagt wird, dass sozusagen das nicht verfolgt wird, dann wird man doch wohl feststellen können, dass diese Überlastung sich auch im Bereich des Arbeitsstrafrechts auswirkt. Also von daher, Frau Krämann, das wäre aus unserer Sicht ein hilfreicher Schritt. Und in dem Moment, wo wir den Kollegen sagen könnten, ja, das hat Hand und Fuß, da würden wir auch mehr Strafanzeigen wieder sehen. Und dann könnte die Staatsanwaltschaft ihrer Arbeit nachgehen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Heilmann. Frau Krämann, eine kurze haben Sie noch.
Nochmal, Herr Heilmann, bitte. Jetzt sind Sie ja über die Gewerkschaft NGG auch zuständig für die Fleischindustrie. Und wir diskutieren ja gerade an anderer Stelle über das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Was, wenn es so umgesetzt werden würde, dazu führt, dass jetzt noch Werkvertragsbeschäftigte im Kernbereich beschäftigt wären? Was würde das bedeuten für die Mitbestimmung in Ihrem Organisationsbereich? Würde das im Grunde noch mal einen Push nach vorne geben im Umgang auch mit dem Thema Werkverträge, oder wie würden Sie das einschätzen?
Wenn das Arbeitsschutzkontrollgesetz denn so, wie es vorgelegt worden ist, umgesetzt würde oder gesetzt würde, hätte das natürlich einen großen Schritt für die Mitbestimmung im Bereich Fleischwirtschaft oder würde es einen großen Schritt nach vorne bedeuten. Einfach, weil die Werkvertragsbeschäftigten, die jetzt keinen Betriebsrat haben, der sie schützen könnte, in den Schutz von Betriebsräten einbezogen werden könnten. Es würden bei bestimmten Unternehmen auch Regelungen über die Aufsichtsratsmitbestimmung greifen. Also insofern wäre die Umsetzung dieses Gesetzes für die Werkvertragsbeschäftigten, aber auch insgesamt für die Beschäftigten der Fleischindustrie ein großer Fortschritt.
Vielen Dank, Herr Heilmann. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Die Linke angelangt und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat Frau Müller-Gemmelke das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Thomas Kleber, der zugeschaltet ist.
Meine erste Frage ist, warum und in welcher Form müssten denn in Zeiten der Digitalisierung die Mitbestimmungsrechte im Bereich Qualifizierung, Weiterbildung weiterentwickelt werden? Wir haben ja vorhin gehört von Frau Klingberg samt Metall, dass das nicht nötig sei, sondern es würde ausreichen, wenn es praxisnah wäre. Von daher meine Frage, warum ist es notwendig und warum?
Vielen Dank, Herr Dr. Klebe.
Ich weiß nicht, wie 50-Jährige ihr Thema der Auffrischung behandeln wollen.
Vielen Dank, Dr. Klebe. Vermintes Gelände, sag ich mal. Als nächstes wieder Frau Müller-Gemmicke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht auch an Herrn Dr. Klebe. Wir fordern, dass die Mitbestimmung wieder möglichst für viele, möglichst alle Erwerbstätige tatsächlich greifen kann und gelten soll. Unsere Stichworte sind dazu Zustimmungsverweigerungsrecht, Betriebsbegriff, das Mitreinnehmen der arbeitnehmerähnlichen Personen und so weiter. Meine Frage ist, sind hier Änderungen notwendig und dann natürlich warum?
Dr. Klebe.
Ja, also ich denke, es sind Änderungen nötig, dass die arbeitnehmerähnlichen 2001 nicht in den Paragraphen 5 Betriebsverfassung einbezogen worden sind. Heimarbeit ist ja auch arbeitnehmerähnliche Tätigkeit. Das ist schlicht ein redaktioneller Fehler des Gesetzgebers. Also den auszugleichen wäre sicherlich angebracht. Beim Betriebsbegriff, ja, da habe ich schon viel drüber nachgedacht. Und mir fällt es extrem schwer, eine wirklich tragfähige Alternative zu finden. Da wird zum Teil diskutiert, dass der Arbeitszusammenhang ausreichen soll, um einen Betrieb zu definieren, also auch wenn es verschiedene Arbeitgeber sind. Gut, da haben wir den Begriff auch des Gemeinschaftsbetriebes, aber dann habe ich so ein Bild vor Augen, dass die ganze Bundesrepublik nur noch ein Betrieb ist. Und das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Von daher glaube ich, dass der Paragraph 3, der ja auch in Ihrem Antrag angesprochen wird, eine Schlüsselrolle hat. Und dass man ihn insoweit öffnen sollte, dass Arbeitnehmergruppen mit erfasst werden können durch einen Tarifvertrag oder durch eine Betriebsvereinbarung, wie wenn der Gesetzgeber ihn nicht handeln würde, durch für Arbeitnehmerähnliche oder auch für Werkvertrags- und Dienstvertragsbeschäftigte, wo ich auch gar nicht sehe, wie man Arbeits- und Gesundheitsschutz, zum Beispiel Fremdfirmen und die Stammbeschäftigten, unterschiedlich behandeln kann. Also ich würde eher den Paragraphen 3 ausweiten und da schwebt mir auch vor, dass man transnationale Lösungen vielleicht ermöglicht.
Frau Müller-Gemmicke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht auch an Herrn Dr. Klebe. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Digitalisierung verändert natürlich die Arbeitsorganisation in den Betrieben und Unternehmen. und muss nach unserer Ansicht nach auch bei der die Mitbestimmung muss deswegen angepasst werden. Unsere Vorschläge beziehen sich hier auch wieder nur die Stichworte, weil wir wenig Zeit haben, Entgrenzung, Menge der Arbeit, Homeoffice, auch die Erreichbarkeit. Vielleicht sagen Sie, was Sie glauben, dass da notwendig ist und wie Sie unsere Vorschläge beurteilen.
Dr. Klebe.
Ja, gerne. Also ich glaube, die Angaben, die wir zur Erreichbarkeit zum Beispiel haben durch unabhängige Institutionen wie die DGÜV zum Beispiel, sind eindeutig. Sie sind auch eindeutig in dem Sinne, dass viele Beschäftigte im roten Bereich, wie es dort formuliert wird, arbeiten. Und insofern ist ein Schutz und eine Regulierung sicherlich notwendig. Und ich denke, dass das Recht auf Nichterreichbarkeit ist ja eigentlich gegeben, aber es durchzusetzen, ist die Frage. Also es ist individualrechtlich gegeben, aber es durchzusetzen, ich denke, da können Regelungen über einen Betriebsrat sicherlich schützen, über die Regelungen, die wir im Augenblick haben, wie beispielsweise bei der Lage der Arbeitszeit. Beim Ort der Arbeit geht es, glaube ich, auch nicht darum, dass man dem Betriebsrat ermöglicht, dass er individuelle Lösungen findet, sondern es geht darum, dass er generelle Regelungen macht. Und insofern sehe ich da auch im Gegensatz zu Herrn Wolf keinen Widerspruch und kann so ein Mitbestimmungsrecht gut im 87 einsortieren. Bisher ist das eine freiwillige Sache, weil es kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gibt. Das zu verstärken, die Möglichkeit des Betriebsrats, ist aus meiner Sicht sinnvoll. Aber das Wichtigste bei der Arbeitsorganisation ist aus meiner Sicht eigentlich Ihr Vorschlag, dass man ein Mitbestimmungsrecht auch bei der Personalplanung geben würde. Damit würde man wirklich aktiv auch Gesundheitsschutz betreiben, weil viele Leute von den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten auch überfordert sind.
Vielen Dank, Dr. Klebe. Frau Müller-Gemmicke, eine kurze haben Sie noch.
Ja, gut. Nochmal eine Frage ganz kurz an Dr. Klebe. Wir haben vorhin schon darüber geredet, welche Unterstützung die Betriebsräte brauchen, jetzt gerade auch im Wandel, Digitalisierung. Da ging es um die Sachverständige, da haben Sie was dazu geantwortet. Ich würde nochmal konkret nachfragen, ist so eine Art Software-TÜV was Gutes, wo helfen könnte, dass sich nicht jeder Betriebsrat mit Software beschäftigen müsse, die es eben häufig gibt?
Herr Dr. Klebe, ja. 27 Sekunden.
Das geht auch ganz schnell. Ich finde so ein TÜV absolut sinnvoll, weil er den Betriebsparteien es erleichtern würde. Wir haben sowas schon mal gehabt, so eine Art Zertifizierung bei Bildschirmarbeitsplätzen in den 80er Jahren. Und nochmal die Bemerkung an Herrn Wolf, ohne in Dialog zu gehen. Auch jetzt schon hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Software. Sie müssen sich die Rechtsprechung des BRG zu 87.1.6 nochmal vergegenwärtigen, glaube ich.
Vielen Dank, Dr. Klebe, auch für die Punktlandung. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Grünen angelangt und kommen jetzt zur freien Runde. Und da hat sich als erstes Herr Schummer für die CDU-CSU-Fraktion gemeldet.
Ja, mir geht es bei der Frage an BDA, DGB und DBB nochmal um die Zusammenführung der klassischen betrieblichen Welt und der neuen digitalen Welt. Und es gibt ja einige Unternehmen, die mit den Betriebsräten und den Arbeitgebern auch Online-Wahlen durchgeführt haben. Die wurden beklagt und das Ergebnis der Gerichte war, dass diese zwar nicht rechtens waren, aber auch nicht nichtig. Helfen Sie uns, dass die Betriebsverfassung dann so weit verbessert wird, dass wir dann auch Online-Wahlen in der Betriebsverfassung ermöglichen und dass sie nicht nur nicht nichtig sind, sondern auch rechtens.
Vielen Dank, Herr Schummer. Aber an wen richtet sich die Frage? An BDA,
BDA
oder
DGB? BDA, DGB und DBB.
Einer geht nur, eine freie Note.
Na gut, dann nehme ich den ersten, BDA. BDA.
Also ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, für Online-Wahlen zu werben, Herr Abgeordneter Schummer. Wir sind schon lange für Online-Wahlen. Die sind tatsächlich vor allen Arbeitsgerichten gescheitert. Und da bräuchte man halt eine gesetzliche Klarstellung. Das können Sie mit Ihrem Betriebsrat leider nicht vereinbaren.
Das wird ja in der CDU jetzt auch diskutiert. Als nächstes Herr Kronberg.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht dann Herrn Dr. Stettes. Ich möchte anknüpfen an Ihre Ausführungen zu dem Zusammenhang zwischen Digitalisierung und betrieblicher Mitbestimmung und möchte noch mal nachfragen, inwiefern die Plattformwirtschaft und vielleicht mehr Crowdworker, Gigworker hier eine Rolle spielen, inwieweit die Berücksichtigung finden müssen, beziehungsweise schon Berücksichtigung finden.
Vielen Dank, Herr Grunberg. Dr. Stette.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal ist es schwierig, sozusagen eine klare Befundlage zu dem Thema Plattformarbeit, Click, Crowdwork oder wie man das Phänomen nennen möchte. Die empirischen Studien, die wenigen, die vorliegen, zeigen, dass es ein sehr heterogenes Bild ist. Und die eigentliche Fragestellung, die sich hier erst einmal aufwirft, welchen rechtlichen Status haben denn diese Personen? Sind die Arbeitnehmer ähnlich? Handelt es sich um Selbstständige, Solo-Selbstständige? Und das müsste geklärt sein, bevor man sozusagen potenzielle Konsequenzen für die Betriebsverfassung diskutiert bzw. in Erwägung zieht.
Vielen Dank. Nächste Frage von Frau Müller-Gemmicke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Dr. Klebe. Wir haben jetzt über Veränderungen bei der Mitbestimmung geredet, aber bevor es überhaupt um Details geht, muss ja und irgendwas auf den Weg gebracht wird, muss es ja erstmal so eine Haltung geben, eine Notwendigkeit gesehen werden, dass man überhaupt was verändern muss. Jetzt hat Dr. Stettis vorhin ausgeführt, dass es überhaupt keinen Handlungsbedarf gibt aufgrund der Digitalisierung und dass das Betriebsverfassungsgesetz zu modernisieren. Meine Frage ist also ganz grundsätzlich, warum ist es jetzt wichtig, die Mitbestimmung einem Update zu geben, zu modernisieren?
Vielen Dank. Herr Dr. Klebe.
Ich glaube, dass es mehr als ein Update ist. Ich glaube, dass man an vielen Stellen das Betriebsverfassungsgesetz, das aus dem Jahr 1972 stammt, ich weiß gar nicht, wer von den Anwesenden zu dem Zeitpunkt schon bewusste Wahrnehmung hatte, da waren Computer so groß, dass sie ein eigenes Zimmer hatten. Und das Internet kannte keiner und nicht mal Visionäre. Und die Arbeitslosigkeit war unter 250.000. Und wenn man die Veränderungen durch die Digitalisierung, durch KI, durch die ganze Transformation zu ökologischer Wirtschaft vor sich hat und vor Augen hat und dann zu leugnen, dass man mit den bisherigen Mitteln da klarkommt, das halte ich für extrem mutig. Das würde ich wirklich mal in einem Zulieferer der Automobilindustrie intensiv diskutieren. Ich halte es für überfällig, dass die Rechte insofern angepasst werden, insbesondere bei der Qualifizierung, aber auch bei den technischen Einrichtungen.
Vielen Dank.
Und wenn ich noch etwas sagen darf, ich hielte einen gesellschaftlichen Pakt einfach für erforderlich, dass die gesellschaftlichen Kräfte, also Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Firmen und Politik sich zusammenschließen, denn die Herausforderungen zu unterschätzen, halte ich für absolut fahrlässig.
Vielen Dank. Frau Krämer.
Jo, das wäre keine schlechte Idee, finde ich. Ich habe 1972 meine Ausbildung begonnen. Ich durfte also schon bewusst miterleben, was da passiert ist. Aber meine Frage richtet sich an den DGB und ich möchte gerne noch mal zurück zu den Wahlen, Betriebsratswahlen an und für sich. Und im Grunde hat die Große Koalition ja noch in ihrer Tagesordnung stehen, dass sie das vereinfachte Wahlverfahren ändern möchten, mit dem Ziel, Betriebsratswahlen zu erleichtern. Und die Frage ist jetzt konkret, würde das dazu führen, dass die Wahl von mehr neuen Betriebsräten möglich wäre, die Gründung neuer Betriebsräte möglich wäre? Oder welche weiteren flankierenden Maßnahmen müssten eigentlich passieren, um genau dieses Ziel auch zu erreichen?
Vielen Dank, Frau Krämer. Herr Hayen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Ich habe da im Grunde genommen schon am 20. Juni 2018 zu Stellung genommen. Also Punkt 1 ist natürlich das vereinfachte Wahlverfahren. Dadurch zu erleichtern, dass man verpflichtend vorsieht, dass dieses bis zu 100 Arbeitnehmer greift, also stattfindet. Nach § 14a ist es ja bislang verpflichtend bis 50 Arbeitnehmer und obligatorisch, also mit Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Wahlvorstand, auf 200 Arbeitnehmer erstreckt, weil es sich gezeigt hat, dass sozusagen in dieser Größenordnung auch ein vereinfachtes Wahlverfahren schneller ablaufen kann. Auch die Beeinflussung durch Behinderung, durch Arbeitgeber, ist natürlich kürzer. So ungefähr 2 Wochen ist es erledigt, gegenüber 8 Wochen im regulären Verfahren mindestens. Darüber hinaus sozusagen gibt es noch andere Vorschläge, die wir damals gemacht haben, etwa das Moderatorenprinzip nach § 17 Absatz 1 bei der VG durch den Gesamtbetriebsrat der Wahlen in angehörigen Betrieben sozusagen einleitet und auch § 78a sozusagen zu ergänzen, also dass man eben befristete Mandatsträger dann eben übernehmen muss auf Antrag, beziehungsweise der Arbeitgeber sich nur mit triftigen Gründen entbinden kann und vieles mehr, auch natürlich eben Ausweitung des Bußgelds, haben wir ja damals gesagt, beim 121 und 23 natürlich und präventiv auch tätig zu werden in der Hinsicht, dass eben da die Wahl also gesichert wird und neben der Erosion der Betriebsverfassung, die stattfindet, indem kleinere Betriebe immer mehr gebildet werden, eben auch dieser Behinderung vorgebeugt wird und damit dem Argument auch der Arbeitgeber sozusagen entgegengetreten wird, dass nicht deswegen weniger Betriebsräte gewählt werden, weil weniger Arbeitnehmer das wollen, sondern weil mehr Arbeitnehmer Angst haben davor, Repressalien und dem vorzubeugen.
Vielen Dank, Herr Jähn. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir dann auch am Ende der freien Runde angelangt und damit am Ende unserer Sachverständigenanhörung. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, hier und auch an den Apparaten zu Hause, und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Arbeitstag, einen guten Nachhauseweg und bleiben Sie gesund.